Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcast. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir in der Show, und zwar ist das Stefano Paterna. Er ist Reisefotograf aus Köln, aber bevor er seine Leidenschaft oder sein Hobby Fotografie zum Beruf gemacht hat, hat er lange in einer Bank gearbeitet. Also er hat einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen und ist dann über, ja, wie ich finde, sehr spannende Umwege zur Fotografie als Beruf gekommen. Über diese Wege sprechen wir auch am Anfang dieses Gesprächs. Im weiteren Verlauf erfährst du dann, wie du ja auf Reisen bessere Fotos machst. Dieses Interview ist wirklich voll von praktischen Tipps und Stefano Paterna gibt da sehr, sehr viele schöne Details preis aus seiner täglichen Praxis. Er veranstaltet auch Fotoreisen für begeisterte Hobbyfotografen. Und ich denke, da ist sehr, sehr viel drin in diesem Gespräch, was du nutzen kannst, um auf deiner nächsten Reise auch zu besseren Fotos zu gelangen. Also, lass uns einsteigen in das Thema Fotografieren auf Reisen. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Stefano Paterna. Ja, schönen guten Abend, Herr Paterna. Ich freue mich, dass Sie in der Show sind. Hallo.
Hallo, Herr Beermann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das ist toll, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sie sind Reisefotograf und haben auch ein Buch über das Thema Reisefotografie geschrieben, über das wir im weiteren Verlauf noch ausführlich sprechen werden. Bevor wir da einsteigen, stellen Sie sich doch bitte mal ganz kurz in Ihren eigenen Worten vor. Wer sind Sie?
Ja, also mein Name ist Stefano Paterna. Vom Namen hört man ja schon meinen Background, Italiener. Aber eine echte Kölsche Jung. In Köln aufgewachsen, habe hier BWL studiert und habe auch die erste Zeit tatsächlich als Banker gearbeitet, bis mir das dann irgendwann doch zu langweilig wurde und habe dann für mich das Reisen entdeckt. Und neben dem Reisen habe ich auch das Hobby Fotografieren gehabt und so ist eins zum anderen gekommen und ich wirklich den Absprung aus meiner Bankerkarriere gefunden habe und seitdem tatsächlich als professioneller Reisefotograf arbeite.
Das ist ja eine ganz spannende Biografie, die Sie da haben, vom Banker zum Fotoreferenten für Fotoreisen. Super, eine tolle Karriere, die Sie da gemacht haben und wahrscheinlich ist Ihr Berufsleben jetzt viel spannender, als in der Bank hinterm Schalter zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl man ja auch als Fotograf halt eben auch immer so viele Sachen machen muss, wie die Bildbearbeitung, wie die Verschlagwortung, die dann einen leider auch nicht so viel Spaß machen. Aber das sind dann halt eben Sachen, die ich versuche, so kurz wie möglich zu halten, um dann so viel wie möglich in der Welt unterwegs sein zu können.
Ja, so ein paar unangenehme Dinge, die fallen immer an. Aber ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen, also dass die Fotografie war dann immer ein Hobby, aber auch, wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass Sie irgendwann sagen konnten, nee, ich verabschiede mich aus der Bank und widme mich ganz hauptberuflich meinem Hobby?
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, also ich habe BWL studiert und das wollte ich auch immer machen. Und für mich gab es dann auch nur eine einzige Möglichkeit, mich irgendwo zu bewerben, und zwar bei Banken, weil ich unbedingt Banker werden wollte. Und das habe ich gemacht, nach meinem Studium nur bei Banken beworben, bin dann nach Frankfurt gegangen, habe dort gearbeitet. Und dann fing es aber schon so an, so ein bisschen langweilig zu werden. Und ich dachte, okay, vielleicht neue Location. Und dann habe ich mich bei einer Bank in London beworben und habe dann als Banker in London in der City gearbeitet. Und auch so ein Jahr, und dann haben aber viele Dinge einfach dazu beigetragen, dass ich dachte, okay, du machst jetzt zwar hier einen Haufen Kohle, Aber willst du das tatsächlich für den Rest deines Lebens machen? Und ich habe dann einen fetten Bonus kassiert, habe anschließend gekündigt und bin für 9 Monate nach Asien gefahren. One-Way-Ticket, einfach hin und kann wirklich sagen, ich habe die Zeit meines Lebens gehabt. Und bin dann wieder zurück nach London, weil ich zurück musste, weil ich nämlich meine ganze Kohle ausgegeben hatte. Bin zurück in die Bank und damals, Anfang der 2000er, war das wirklich ohne Probleme, dass man dahinter innerhalb von 1-2 Wochen wieder einen Job hatte. Aber ich habe da schon auch den Gedanken gehabt, alles klar, ich bin jetzt zurück, ich verdiene wieder ein bisschen Kohle, aber das ist jetzt auf Zeit. Ich suche mir jetzt irgendwas, was ich mit Reisen verbinden kann, weil mich hat wirklich dieser Travel Bug, dieser Reisevirus infiziert und ich wollte viel von der Welt sehen. Und habe dann viele Dinge überlegt und mir wurde dann so ein bisschen bewusst, dass ich eigentlich in London nie eine Fotoausstellung ausgelassen habe. Ich habe zwar schon immer, seitdem ich jung war, fotografiert, aber nie mit dem Gedanken, das auch tatsächlich beruflich machen zu können. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, mir das Fotografieren selber erst einmal richtig beizubringen. Literatur, Fotozeitschriften, hat mich aber alles nicht so weitergebracht, bis ich dann tatsächlich auch selber mal einen Fotokurs gemacht habe, bei einem tollen Fotografen in London, 6-Wochen-Kurs Understand Your Camera. Und ich saß da schon und habe den Leuten erzählt, ja, ich mache jetzt diesen Kurs, aber um professioneller Fotograf zu werden. Hat mir natürlich keiner abgenommen, weil die wussten, ja, ich arbeite bei einer Bank und bla bla, der labert. Nein, aber das war schon mein Ziel. Ich lerne jetzt fotografieren, aber um wirklich professioneller Fotograf zu werden. Und habe dann diesen Kurs gemacht, zwar noch nebenbei, neben der Arbeit, und habe dann auch viele andere Kurse an der University of the Arts in London absolviert und habe mich dann für ein einjahres Professional Photography Kurs eingeschrieben. Der ging über ein Jahr. Da habe ich unglaublich viel gelernt mit wirklich großartigen Fotografen, die teilweise wirklich aus der Praxis waren. Und habe das abgeschlossen und habe dann einen Fotografen gesucht, bei dem ich assistieren konnte.
Also
ja, bitte?
Ja, nee, erzählen Sie weiter.
Also, und das war dann ein bisschen schwierig. Und ich habe damals einen Freund gehabt, der in einer Werbeagentur gearbeitet hat, in London. Und der ist dann mit seiner Frau zurück nach Bombay. Und die waren dann gerade wieder in London. Und ich habe mich mit denen getroffen und Raj hieß er. Und er fragte mich, Stefano, was willst du jetzt eigentlich machen? Ne? Du hast ja jetzt deine Kurse beendet. Sag, ja, ja, ich suche jetzt einen Job als Assistent. Ja, wieso kommst du nicht nach Bombay? Ich kenne so viele Fotografen, du, da kannst du direkt einsteigen. Habe ich mich nicht zweimal fragen lassen. 3 Wochen später war ich in Bombay, ne? Und wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und glücklicherweise habe ich die Möglichkeit gehabt, mit einem der Top-Fotografen Indiens arbeiten zu können, bei dem ich wirklich unglaublich viel gelernt habe. Das war aber Fashion und Werbefotografie. Wir haben also für Cosmopolitan, Elle, Vogue, alle Modezeitschriften. Wir haben Werbung für große Kunden, Levi's, Mustang. Also richtig, richtig fetten Geschäft. Ich habe das ein Jahr gemacht, unglaublich viel gelernt. Aber ein Jahr Indien war schon anstrengend. Ich habe dann Bombay wieder verlassen, zurück nach London, habe ein paar Freelancer-Jobs als Assistent gemacht und mich dann wirklich Anfang 2006 selbstständig und auch von vornherein dann die Idee, okay, ich habe zwar jetzt sehr viel Fashion und Werbung gelernt und wäre ich in Bombay geblieben, dann wäre ich auch sicherlich diesen Weg gegangen, aber ich wollte Reisefotograf werden und habe mich selbstständig gemacht, habe mir das passende Equipment gekauft und bin losgefahren zum Fotografieren. Also so hat sich das tatsächlich bei mir entwickelt.
Ja, eine ganz spannenden Weg, den Sie da gemacht haben aus dem Impuls heraus, ich muss irgendwas anderes machen, ich bin in der Bank nicht glücklich, dann Fotografie gefunden und erstmal nur gewusst, das ist es, was ich machen möchte, aber bis Sie dann später bei der Reisefotografie gelandet sind, haben Sie dann ja auch noch den einen oder anderen Schlenker gehabt.
Genau, also es hat dann wirklich ungefähr 3 Jahre bis zu meiner eigenen Selbstständigkeit gedauert. Mhm. Aber in diesen 3 Jahren habe ich das ganz konsequent verfolgt, meinen Weg zu gehen, um dann mich als Reisefotograf selbstständig machen zu können.
Ja, heute vermitteln Sie Ihr Wissen an die Teilnehmer Ihrer Fotoreisen. Wenn Sie an Ihre eigene Reise hin zu einem guten Fotografen denken, was waren da die entscheidenden Schritte auf Ihrem Weg? Einmal das Technische, haben Sie gesagt, das war dieser 6-wöchige Kurs, wo Sie gelernt haben, wie man die Kamera bedient. Ich denke mal, das ging dann hauptsächlich auch um solche Sachen, Zusammenhänge zwischen ISO, Belichtungszeit, Blende, solche Dinge, solche elementaren Dinge. Das ist ja die eine Seite und dann gibt es die andere Seite, wo es darum geht, eben einen fotografischen Blick zu entwickeln. Was waren da so die Aha-Momente und die entscheidenden Schritte auf Ihrem Weg?
Ja, richtig. Also tatsächlich Technik erstmal zu beherrschen, sehr wichtig. Aber es war dann tatsächlich in 2003, fand zum allerersten Mal ein Wettbewerb statt, Travel Photographer of the Year. Und der erste Gewinner war Peter Adams. Mhm. Und es war genau in der Zeit, wo ich mich halt wirklich sehr intensiv mit Fotografie beschäftigt habe, habe dann diesen Wettbewerb gesehen und habe dann die Aufnahmen von Peter Adams gesehen und dachte, wow, das will ich auch können. Er hat mich tatsächlich, also bis heute noch, maßgeblich geprägt. Also wenn man von Vorbildern sprechen kann, dann kann ich wirklich sagen, Peter Adams hat mich geprägt. Mich haben seine Bilder von Anfang an so fasziniert, auch die Technik, die er benutzt hat, dass ich tatsächlich angestrebt habe, dem also möglichst nahe zu kommen.
Was hat Sie da konkret an seinen Bildern oder an seinem Stil so fasziniert?
Also ich glaube, dass zum einen, ich weiß es nicht, aber ich sehe seinen Bildern an, dass er da sehr, sehr gut mit den Menschen umgehen konnte, um in bestimmte Situationen zu kommen, um dann halt intime Aufnahmen machen zu können. Also intim heißt sehr nah, lachend, fröhlich. Also der hat wirklich da einen guten Zugang zu den Menschen gehabt, aber auch verschiedene Techniken eingesetzt, um zum Beispiel Karneval in Brasilien zu fotografieren oder Karneval auf Trinidad, um eben zum Beispiel mit längeren Belichtungszeiten Bewegungsunschärfe zu produzieren. Also solche Dinge, toll. Und immer mittendrin, mitten reingehen, direkt nah dran sein, tolle Bilder, versuche ich auch heute noch immer noch genauso hinzubekommen.
Ja, das finde ich ist auch ganz wichtig oder ein ganz wichtiges Element für gute Fotos, ob das Reisefotos sind oder in allen anderen Bereichen, dass man das Gefühl hat, man ist Teil der Aktion dieser Bilder, ne?
Genau, absolut richtig. Also am besten dem Betrachter das Gefühl zu geben, ja, gleich mit dabei zu sein.
Erreicht man in erster Linie auch durch das Verwenden von Festbrennweiten, Weitwinkelobjektiven, also viele, die das Gefühl haben oder ein bisschen sich nicht so trauen und dann mit einem Teleobjektiv aus der Ferne versuchen, irgendwo solche Situationen auch zu fotografieren, das merkt man den Ergebnissen dann immer an, ne? Im
genau.
Nachhinein.
Absolut. Und man merkt auch selber als Fotograf in der Situation, dass es einfach nicht rüberkommt.
Genau.
Ja, das merkt man. Man muss einfach mit dem Weitwinkel ran, auf 1 Meter da ran und direkt mittendrin sein.
Ja. Ich denke, das ist auch das, was Sie Ihren Teilnehmern auf den Reisen vermitteln und dann auch üben in verschiedenen Situationen. Haben Sie das Gefühl, dass das häufig bei den Mitreisenden eine der größten Hürden am Anfang ist?
Also bei meinen Reisen geht's jetzt nicht unbedingt so viel um Veranstaltungen und genau diese Dinge. Aber ich merke sehr, sehr häufig, dass das Fotografieren von Menschen im Allgemeinen ein unglaubliches Problem ist. War bei mir am Anfang genauso, muss ich zugeben. Ja?
Ja.
Aber ich versuche, die Leute dann schon zu animieren, einfach die Leute anzusprechen. Einfach ansprechen, weil was kann denn schon passieren? Jemand sagt, ja, toll, ne? Dann kann man jemanden fotografieren und vielleicht bekommt man den ja auch so weit, dass man sagt, ah, gucken Sie mal hier, der Hintergrund, der passt ja noch viel schöner, stellen Sie sich doch einfach mal hier rüber oder hier ist ein viel schöneres Licht. Machen Menschen auch sehr häufig, wenn die erst einmal ja sagen, dass sie sich dann auch ein bisschen lenken lassen. Ja, oder Menschen sagen nein, ja, und dann ist auch okay. Dann akzeptieren wir das und gucken und hoffen auf die nächste Situation.
Ja.
Also das stelle ich tatsächlich fest und versuche die Leute dann wirklich einfach zu animieren, sprecht die Leute an. Weil die Bilder werden einfach immer besser, wenn man sieht, da gibt es eine Kommunikation, da gibt es Kontakt. Die Person guckt in die Kamera und wenn sie lachen soll, lachen möchte, dann lacht sie. Oder man kriegt vielleicht auch etwas ernstere Porträts hin, wenn man das gerne möchte.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und wenn man jemanden anspricht, die ersten Fotos sind dort vielleicht noch so ein bisschen gestellt. Derjenige guckt in die Kamera auf eine Art und Weise, wie man vielleicht nicht ganz so haben möchte oder wie es nicht natürlich ist. Aber dann ist der Kontakt da und dann kann man auch ein bisschen abwarten, wie sich die Situation entwickelt und macht dann vielleicht das Foto, was man dann am Ende von dieser Situation am liebsten hat, erst ein bisschen später, wenn derjenige eigentlich vielleicht mit Gedanken schon wieder ganz woanders ist und sich dem widmet, was er eigentlich vorher auch getan hat.
Genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich eine Person erst einmal überhaupt, zum Beispiel jemand, der am Marktstand ist und seine Früchte verkauft, dass ich ihn überhaupt anspreche und sage, darf ich sie fotografieren und dann eigentlich mich wieder ein bisschen zurückziehe und warte, bis dann Kunde kommt oder so und er da wieder mit was ganz anderem beschäftigt ist und ich kann dann ganz in Ruhe meine Aufnahmen machen und weiß, der hat nichts dagegen, ich habe ihn ja gefragt, ist alles gut.
Genau. Ja, sehr schön. In welche Region bieten Sie denn überhaupt Reisen an? Sprechen wir mal ein bisschen über Ihr Angebot.
Also tatsächlich versuche ich mich jetzt ein bisschen mehr auf Italien zu spezialisieren. Ganz klar von meinem Background, ich spreche die Sprache, ich kenne mich in Italien sehr gut aus, kann sehr viel über Land und Leute vermitteln. Deswegen versuche ich schwerpunktmäßig mehr Italien jetzt anzubieten. Vor ein paar Jahren habe ich noch viele Reisen, die einfach nur weit und weg gingen. Südamerika, Asien, Afrika. Wird vielleicht auch nochmal ins Programm kommen, aber im Moment versuche ich schon Rom, Venedig, Toskana, Sizilien habe ich jetzt im Angebot. Dazu wird noch Cinque Terre kommen, Apulien, Sardinien. Also tatsächlich, also wenn ich es hinkriege, dass ich mich das ganze Jahr in Italien aufhalten kann, dann habe ich es geschafft.
Ja, fotografisch sehr reizvolle Ziele sind das ja auch allesamt.
Ach genau, und dann kommt ja auch noch das Essen dazu.
Ja.
Und der leckere Wein, ne? Also dürfen wir auch nicht außer Betracht lassen.
Ja. Das ist die perfekte Kombination. Tagsüber macht man Fotos und dann lässt man den Tag beim schönen Essen und beim Wein ausklingen.
Genau, also ein bisschen Belohnung muss ja auch sein.
Absolut. Ja. Was sind denn so die typischen Teilnehmer an Ihrer Reise, beziehungsweise für wen kommt das in Frage?
Grundsätzlich sind die Teilnehmer etwas älter, kann man schon sagen. 50, 60, 70 Jahre alt. Mhm. Das heißt, dass die einfach auch mitten im Jahr sich eine Woche Zeit nehmen können, müssen halt nicht fragen, kann ich jetzt Urlaub haben oder nicht. Und es sind alles Leute, die mit auf Fotoreisen kommen, die schon fotografieren können. Das sollten sie auch, weil wenn ich da jetzt jemanden 3 Tage Blende, ISO und Verschlusszeit beibringe, dann ist das verlorene Zeit. Mhm. Also das sollte man tatsächlich zu Hause lernen. Und dann ist so eine Fotoreise dafür da, das Design sich zu verbessern, ganz klar. Also es sind eher ältere Leute, die reisen in der Regel auch alleine. Die haben zwar einen Partner, aber das kennt jeder, der einen Partner hat, der nicht gerne fotografiert, und man ist irgendwo unterwegs, man braucht zum Fotografieren Zeit. Und Leute, die nicht gerne fotografieren, die sind dann sehr schnell gelangweilt. Ne? Komm, Schatz, mach voran. Ach, was kannst du dich denn 5 Minuten mit einer Blume beschäftigen? Komm, mach ein Foto und mach, ne? Und da haben wir halt wirklich Zeit. Zeit zum Fotografieren. Ja, und ich bringe dann die Leute halt zum Sonnenaufgang an die passende Stelle. Keiner muss sich dann irgendwelche Gedanken machen, oh, wo fahre ich jetzt am besten hin? Also es ist schon von mir so organisiert, dass wir halt zu den guten Zeiten, frühmorgens, abends, an bestimmten Locations sind, ja, um halt das Beste aus der Zeit, die wir zur Verfügung haben, herauszuholen.
Hm. Ja, also wirklich nicht für ganz, ja, für die Fotografie-Anfänger sind diese Reisen gemacht, und man ist dann in der Gruppe mit Gleichgesinnten und muss sich dann nicht die Gedanken darüber machen, dass Familienangehörige möglicherweise schon ja, auf die Uhr schauen und weiter wollen, sondern man hat alle Zeit der Welt, sich da auch auszutoben, das passende Motiv zu finden, die passenden Einstellungen, und wird dann von Ihnen auch an die schönsten Orte geleitet. Hm?
Ganz genau, darum geht's.
Ja, Sie sagen, es richtet sich an welche, die ihre Fotografie verbessern wollen. Also von dem Niveau, von dem Grundniveau des Kameraverständnisses einmal weg, dann so praktisch den nächsten Step zu nehmen. Was sind das so für Dinge, die da entscheidend sind, um seine Fotografie auf das nächste Level zu heben?
Also ich glaube, dass meiste oder sehr häufig haben die Personen, die mitfahren, die Probleme, eine schöne Bildkomposition hinzubekommen. Mhm. Also na, die Technik ist alles gut. Jetzt stimmt auch das Licht, weil wir früh morgens da sind. Aber jetzt eine richtig schöne, ansprechende Bildkomposition, also ein bisschen das Auge zu entwickeln, wie kriege ich jetzt halt ein ausgeglichenes Bild hin? Ne? Bei einer Landschaftsfotografie, vielleicht brauche ich auch einen gewissen Vordergrund, um jetzt einen schönen Vordergrundinteresse zu schaffen für diese Landschaft. Das sind so die Dinge, und das machen wir dann. Ne? Also ich erkläre viel, die Leute sprechen untereinander viel, und so hat man eben die Möglichkeit, Learning by Doing sich permanent zu verbessern. Hm. Und das Schöne ist, wir haben dann auch abends die Möglichkeit, uns die Ergebnisse des Tages anzugucken und zu sagen, okay, hier hätte ich jetzt vielleicht eben doch ein bisschen mehr den Horizont nach oben oder nach unten verschoben. Ja. Ja, oder der Himmel ist so uninteressant, den hätte ich ganz weggelassen. Also das sind Dinge, und ich hoffe, dass die Leute sich dann auch wirklich jeden Tag verbessern. Hm. Ich habe aber auch Cracks dabei, denen kann ich nichts mehr beibringen. die sind einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber die ja, die mögen es einfach halt, diesen Service von A nach B gebracht zu werden und dann auch in Ruhe fotografieren zu können. Das heißt, die müssen halt nichts selber organisieren, was sie machen könnten. Aber das ist halt eben dieser Service, den sie dann in Anspruch nehmen und fotografieren dann für sich ganz in Ruhe, machen ihr Ding, und die brauchen keine Hilfe, und denen kann ich auch nichts mehr beibringen. Mhm. Es gibt nicht einige, die richtig, richtig gut sind und einfach gerne in der Gruppe fotografieren.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Spaß macht, dann mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, auch wenn man jetzt nicht unbedingt den Anspruch hat, in erster Linie, dass man viel Input von Ihnen zum Beispiel als Referent bekommt, aber dass man sich einfach in der Atmosphäre dann nach seinen eigenen Vorstellungen austobt und dort fotografiert. Hm.
Genau, gerade so mit der Landschaftsfotografie, ich nenne jetzt einfach wieder Toskana. Es gibt da so viele tolle Locations, die man in einer Woche besuchen kann. Die sind aber auch teilweise so versteckt, das erste Mal, als ich dort war und nach den tollen Locations gesucht habe, und es gibt da eine ganz bestimmte Stelle, an der bin ich 10-mal vorbeigefahren.
Ja.
Ja, also weil die einfach nicht, weil man halt eben den Weg verlassen muss, da muss man vielleicht noch sogar über ein Privatgrundstück laufen und dann steht man genau da und hat das Motiv, das man schon 100-mal gesehen hat. Hm. Aber wenn man nicht gezeigt wird, dass hier, du musst eigentlich hier hinterm Zaun lang gehen, dann kann man lange suchen und man bekommt dann halt eben in dieser Woche ja die maximale Anzahl an Fotomöglichkeiten geliefert, ohne dass man sich halt vorher Gedanken machen muss. Denn jeder, der halt alleine, selbst wenn es jetzt eine Hamburg-Reise ist und jeder, der halt gerne dann Fotos machen möchte, ja, da muss ich halt vorher erstmal recherchieren. Was kann ich in Hamburg fotografieren? Was möchte ich? Ist es denn auch abends beleuchtet? Steht da vielleicht sogar ein Gerüst davor? Also ich muss, wenn ich alleine fahre, erstmal sehr viel Recherche machen. Das fällt halt bei einer organisierten Fotoreise weg und man kann sich einfach nur aufs Fotografieren konzentrieren.
Ja, auf das Wesentliche dann.
Ganz genau.
Sie waren so freundlich und haben mir im Vorab ein paar von Ihren Fotos geschickt. Vielleicht schauen wir uns die mal an, beziehungsweise wir beide können das jetzt auf dem Rechner vor uns tun und alle anderen, die können das auch machen. Und zwar werde ich die Bilder in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge oder dort mit einfügen auf www.geld7.de. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, das parallel zu machen, wir versuchen das so anschaulich wie möglich zu machen, diese Bildbesprechung, an der man dann vielleicht auch ein paar Tipps noch, ein paar praktische Tipps geben kann, wie sich gute Reisefotos oder wie man gute Reisefotos macht. So, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Foto. Das ist eine blaue Stunde in Köln, glaube ich, ne? Ist das aufgenommen?
Köln. Genau, das mit der Spiegelung, ja?
Genau, das mit der Spiegelung ja. Im Rhein. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was sich auf der oder was man auf diesem Foto sieht.
Also es ist eine Spiegelung, die ziemlich mittig ist. Auf der linken Seite erkennt man den Fernsehturm, die Kranhäuser und dann kommt der Kölner Dom, Groß St. Martin, die Spitze und die Severinsbrücke. Mhm. Hätte man ungefähr so wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen auch fotografieren können. Das ist nämlich während Hochwasser fotografiert. Und es ist halt auf den Rheinauen, also es ist die Pollerwiese, die tatsächlich vom Rhein überflutet ist. Mhm. Das ist jetzt keine aktuelle Aufnahme, das ist von einem Hochwasser von vor 2 Jahren. Aber diese Kranhäuser und der Kölner Dom ist halt schon 100-millionenfach fotografiert worden. Und der Anspruch eines Fotografen sollte immer sein, Bekanntes neu zu fotografieren. Oder mit einem neuen Blickwinkel, vielleicht mit einer neuen Perspektive, mit einer frischen Ansicht, mit einer ungewohnten Ansicht. Und es hatte den ganzen Tag geregnet. Ich wusste, es ist Hochwasser. Und gegen Abend hat es wirklich aufgehört zu regnen. Man sieht, die Bewölkung bricht auf. Und ich habe mir meine Gummistiefel eingepackt, bin extra dahin gefahren und habe jetzt wirklich ein bekanntes Motiv mit einer interessanten Spiegelung fotografiert, bei einem sehr ansprechenden Licht. Viele behaupten immer, dass das irgendwie gemalt oder gefotoshoppt ist. Nein, es ist tatsächlich so ein tolles Licht, war an diesem Abend. Mhm. Und ich bin mit dem Stativ ins Wasser reingestiegen. Also ich war schon 2-3 Meter vom eigentlichen Ufer entfernt, um halt wirklich die gesamte Spiegelung im Vordergrund zu haben und habe dann gewartet, bis eben das Licht, die Lichtstimmung genau so ist, wie es mir dann einfach am besten gefallen hat.
Hm. Ja, tolles Ergebnis und ganz schön erklärt, wie man so vorgehen kann, eben ein bekanntes Motiv auf eine kreative Art und Weise neu aufzunehmen. Also einmal den schönen Lichtmoment sich zu suchen und in diesem Fall eben auch
zu sehen, ja, es ist ein regnerischer Tag gewesen. Was für Vorteile bietet mir das oder dieses Klima als Fotograf? Und Sie haben es dann wirklich hervorragend ausgenutzt mit diesen überschwemmten Wiesen, die sich dann eben so einsetzen lassen, dass sich da eine hervorragende oder eine sehr, sehr schöne Spiegelung ergibt.
Genau. Ganz, ganz wichtig war halt, dass man mit der Kamera sehr weit runter geht und möglichst nah an der Wasseroberfläche ist, um halt eben so eine tolle Spiegelung hinzubekommen. Desto weiter man sich von der Wasseroberfläche entfernt, desto weiter geht diese Spiegelung eigentlich auseinander und also desto weniger erkennt man dann von der eigentlichen Spiegelung.
Ja, ja, und in Sachen Komposition dann eben auch in diesem Fall, dass das alles sehr, sehr harmonisch aufgebaut ist, beziehungsweise dass sie das mittig gelegt haben, das Motiv, beziehungsweise das Bild in zwei Hälften unterteilt haben, einmal die Spiegelung nach unten hin und dann nach oben den Kölner Dom, die Brücke und die Gebäude am Rheinufer.
Genau, ne, ganz bewusst in der Mitte, das funktioniert mit Spiegelungen eigentlich immer ziemlich gut, wenn man tatsächlich eine Spiegelung genau in die Mitte legt. Mhm. Bei den anderen Bildern werden wir sehen, dass ich das da nicht gemacht habe. Aber bei Spiegelungen gerne genau in die Mitte legen. Das funktioniert mit Spiegelungen ziemlich gut.
Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt zum zweiten Bild. Das führt uns in die Toskana.
Genau, ne? Also das ist eins dieser typischen Toskana-Fotos. Das ist Belvedere. Also wirklich eins der bekanntesten Motive. Und ich habe das ausgesucht, weil es ist Sonnenaufgang, Frühnebel und dieser Nebel transportiert halt eben eine ganz bestimmte Stimmung, die eigentlich auch meinen Kunden so unglaublich wichtig ist. Ich werde immer wieder gefragt, weil das sind jetzt Aufnahmen aus dem Mai, ob, wenn sie denn auch im Mai mitfahren, dieser Nebel vorherrscht. Ja, also es ist auch meinen Kunden unglaublich wichtig, diesen Nebel zu haben, weil das gehört einfach dazu. Mhm. Es gibt Sonnenaufgänge, da herrscht dieser Nebel nicht vor. Und das ist halt eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderes Bild. Reisefotografie, um gute Reisefotografie zu produzieren, muss man bei dem passenden Licht fotografieren. Ja, also bei jeder Art der Fotografie, Licht ist das Wichtigste. Und bei der Landschaftsfotografie unglaublich wichtig. Man kann an die gleiche Stelle gehen und dort mittags fotografieren und das Foto ist banal. Hm. Ja, also um eine gewisse Stimmung zu transportieren, ja, braucht es halt gewisse Dinge. Hier, glaube ich, ist der Nebel unglaublich wichtig. Und die Haus, dieser kleine Hof, Belvedere, sitzt auf einer kleinen Kuppe und ragt aus diesem Nebel praktisch hervor.
Mhm, ja. Ja, ganz ganz stimmungsvolles Bild. Morgens mit diesem Frühnebel, was über diesen sanften Hügeln da hängt, also ja, ne, das typische Toskana Bild sozusagen und dann mit diesem Frühnebel.
Genau, sehr ansprechend, genau das, was meine Kunden und ich auch eigentlich immer suchen. Und
ja, strahlt eine unheimliche Ruhe auch aus, ne?
Genau. Und das macht auch einfach dann Spaß zu fotografieren. Ne? Die Sonne geht auf und es ist einfach zum Genießen.
Mhm, ja, als Fotograf sollte man, ist man gut beraten, wenn man kein Langschläfer ist. Da verpasst man dann solche tollen Motive wie dieses.
Genau. Das ist auch immer eine Sache, also die ich auch in meinen Kursen in Köln, meinen Anfängern tatsächlich versuche beizubringen, dass ich sage immer, ihr lernt jetzt hier die Technik.
Ja.
Aber es ist auch wichtig, die zu beherrschen. Aber am Ende des Tages macht die Technik vielleicht 20, 25% des Bildes aus. Ja, wie setze ich die Blende ein, etc. Aber der Rest, das ist einfach Stimmung. Genau. Zur richtigen Zeit, zur richtigen Tageszeit fotografieren, das macht es so viel wichtiger.
Ja, absolut. Also es hilft einem nicht weiter, die Kamera aus dem FF zu beherrschen, wenn man keinen Blick für spannende Motive hat und für Lichtsituationen.
Ganz genau, ganz genau.
Das nächste Bild ist auch in Italien aufgenommen worden, Toskana. Jetzt sind wir in der Stadt, das ist
Florenz.
Florenz, genau.
Genau, ne? Also diese Brücke, die allererste, wo leider so ein Kranausleger noch genau davor zu sehen ist, der fällt einem aber erst auf, wenn ich es jetzt nenne, wenn ich sage, das ist der Ponte Vecchio, das ist tatsächlich diese berühmte alte Brücke in Florenz. Und es ist fotografiert von dem Piazzale Michelangelo. Mhm. Das ist halt, es liegt ein bisschen oberhalb, erkennt man hier sehr schön. Und da ist abends, ist ja die Hölle los. Das sind so viele Menschen und Touristen einfach, die dann Picknickkorb dabei haben, eine Flasche Wein, ein bisschen Käse und einfach diesen Anblick genießen und sich einfach es gut gehen lassen und so einen Sonnenuntergang halt sich einfach anschaut von da oben. Und es ist jeden Abend dieser Spektakel. Und ich habe halt eben versucht, in diesem Bild so ein bisschen von dieser Lichtstimmung zu transportieren, die da halt also fast jeden Abend wirklich vorherrscht. Eine tolle Sonnenuntergangsstimmung. Es gibt noch ein weiteres davon, wo auch ein paar Leute im Vordergrund sind, die da auf einer Mauer sitzen.
Ja.
Jeden Abend wirklich sehr viel los. Und ich habe hier einfach nur so versucht, ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung zu transportieren.
Genau, wie in dem vorherigen Beispiel auch jetzt hier, dies ist am Abend dann aufgenommen worden, wie viel das zur Stimmung beiträgt. Ne? Wenn man dieses Foto jetzt tagsüber aufgenommen hätte, dann wäre das Panorama natürlich auch sehr reizvoll und diese Architektur von Florenz, aber eben durch diese Abendstimmung erhält es dann nochmal einen ganz eigenen Charakter.
Genau, ganz genau. Und jeder, der dort war, der sich dann so ein Foto anguckt, der fühlt sich auch gleich zurückversetzt und denkt, ach, war das schön. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich genau das geschafft, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
Ja.
Also wirklich Stimmung zu transportieren. Und als Reisefotograf versucht man halt natürlich. Ne? Ich habe hier Auftraggeber, der meistens Reiseveranstalter, die halt in ihren Katalogen und Broschüren Fotos bringen. Das sind natürlich dann die Sachen, die dann Leute zum Buchen überzeugt.
Ja. Oder wenn man sie eben privat macht, diese Fotos, das sind dann die einen dann nochmal in diese Situation katapultieren mit all den Gefühlen, mit all den Gerüchen, Geräuschen, die man dort erlebt hat in der Situation.
Ganz genau, super gesagt.
Ja, das ist das Schöne an der Fotografie, dass ich finde, wenn man das schafft, dahin zu kommen, solche Fotos zu machen, dann hat das einen unheimlichen Wert für einen. Einen selber.
Genau. Auch die Genugtuung, dass man dann tatsächlich auf Fotos zurückguckt und denkt so, gut gelungen. Funktioniert halt leider nicht immer, aber wenn man es hinbekommt, dann darf man stolz auf sich sein.
Auf jeden Fall, genau. Das sollte der Anspruch sein.
Genau.
Dann haben Sie mir noch aus Köln Architekturfotos geschickt. Das ist einmal ein, vielleicht können Sie es nochmal erklären, welcher.
Genau, ne? Also das nächste, glaube ich, ist das mit dem Kölner Dom in Grün.
Genau.
Kölner Dom in Grün. Fragt mich dann auch immer jeder, Stefano, ist das Photoshop? Oder war das ein bestimmtes Fest oder was? Nein, der Kölner Dom erstrahlt jeden Abend in Grün. Und zwar nur für eine Minute. Und zwar genau dann, wenn die Lichter angehen. Man muss tatsächlich, um so ein Foto zu produzieren, muss man genau den Moment abpassen. Mhm. Und dann leuchtet der auch nur grün, weil diese eigentliche Beleuchtung geht gerade an, ist noch nicht auf Betriebstemperatur und hat dann halt eben diese grüne Farbe. Und dann 60 Sekunden, 90 Sekunden später hat sie dann halt einen wärmeren Ton, nicht ganz so gelb wie die Brücke, aber doch halt einen warmen Ton, der dann bekannt ist. Und auch Kölner, die hier seit 50 Jahren leben, haben den noch nie so gesehen. Obwohl sie eigentlich den Kölner Dom schon tausendmal gesehen haben. Aber es ist tatsächlich Sache, die jeden Abend stattfindet. Aber nur ganz kurz, man muss eigentlich klar diesen Moment abpassen. Und das ist halt eben auch so wichtig in der Fotografie. Warten auf diesen einen entscheidenden, ja, Moment nicht, aber Minute.
Ja, ja. Oh. Ja, Fotografie hat so viel mit Wahrnehmung zu tun, Dinge zu erkennen, an denen man häufig ja so vorbeiläuft und sie nicht registriert. Aber wenn man die Kamera in der Hand hat, ist es eben häufig so, dass man seinen Blick doch schärft und Dinge sieht, die an denen man sonst achtlos vorbeigeht.
Genau, das ist ja auch das Tolle und Spannende. Gerade wenn man dann auch noch in Begleitung ist, und ja, du, was fotografierst du denn da gerade? Ne? Ja. Das kann ja dann irgendwas, etwas Grafisches auch sein. Struktur, Textur. Und wenn man dann das Foto zeigt, ne, und denkt so, ach echt, habe ich gar nicht gesehen. Sieht toll aus. Ja, also tatsächlich, da haben Sie sehr schön gesagt, ein Auge schärfen für bestimmte Situationen, Momente, Bildausschnitte. Das macht eben halt so einen Riesenspaß an der Fotografie.
Mm, ja, genau. So, dann das...
Genau, das nächste ist dann die Kranhäuser von einer anderen Perspektive. Das sind jetzt praktisch hintereinander weg die Gebäude, die dieses umgestülpte L bilden, die wir gerade eben bei der Spiegelung gesehen haben. Auch eine interessante Perspektive in diese... ja, Kranhausschlucht hinein fotografiert, auch wirklich dort lange gewartet, bis das Licht genau so war, bis es mir gefallen hat. Mhm. Und, man hat den Vorteil, wenn man natürlich in einer Stadt lebt, dass man halt immer wieder an eine Stelle zurückkommen kann, bis einem auch wirklich die Lichtsituation gefällt. Und wenn man irgendwo hinfährt für ein Wochenende, für 3 Tage, dann muss man einfach mit dem Licht, mit dem Wetter zurechtkommen, dem, das man halt vorfindet. Kann man Glück haben. Häufig hat man leider kein Glück. Aber wenn man die Möglichkeit hat und irgendwo ist und man hat ein bestimmtes Motiv, dann kann man das auch ruhig häufiger fotografieren, weil man hat eigentlich jeden Abend eine andere Lichtstimmung.
Ja, Sie sprechen das an. Man hat die Möglichkeit, an seinem Wohnort dann auch häufiger einen Ort zu besuchen. Das ist auf Reisen dann immer etwas anderes. Sie haben es erwähnt, da hat man oft nur einen kurzen Moment an einer bestimmten Location. Aber ja, zu Hause kann man sich dann ja auch die Zeit nehmen und an einen interessanten Ort regelmäßig hinzugehen. Wie leicht fällt es Ihnen, wenn Sie nicht auf Reisen sind, in Ihrer normalen Umgebung vor der Haustür sozusagen die Kamera in die Hand zu nehmen und regelmäßig weiter zu fotografieren? Ich glaube, das ist für viele so, dass sie gerade auf Reisen immer Lust an der Fotografie haben, aber wenn sie dann wieder zu Hause sind, so spüren, ach ja, meine gewohnte Umgebung, da ist ja eigentlich gar nicht so viel, was ich fotografieren kann.
Ja, stimmt, absolut. Also wenn ich unterwegs bin, dann nutze ich natürlich jede Minute, bin aber auch ganz froh, wenn ich wieder in Köln bin, einfach mal die Kamera wieder aus die Hand zu legen.
Ja.
Lebe ich ganz extrem bei meinen Kunden, weil die natürlich genauso, wie sie beschreiben, die fotografieren nur im Urlaub. Ja, und das reicht nicht. Ne? Also um sich stetig zu verbessern, muss man halt, also nicht jeden Tag, aber regelmäßig dann eben doch seinen Blick schärfen. Deswegen, ich habe mehrere Projekte, an denen ich halt immer also jetzt nicht jeden Tag, nicht jede Woche, aber doch regelmäßig arbeite, Serien, an denen ich fotografiere. Und ich habe immer noch ganz bestimmte Motive in Köln, die ich immer noch nicht in einem Licht fotografiert habe, so wie ich mir vorstelle. Und da lohnt sich halt immer der Blick Nachmittag raus, wie sieht's heute aus, nicht so, aber vielleicht morgen. Das heißt, wenn ich dann aber sehe, oh, heute könnte sein, dann fahre ich raus und bin dann schnell da, mit dem Fahrrad hier in Köln, ist man schnell irgendwo an der Ecke und fotografiere. Hm.
Ja.
Also ich kann nur empfehlen, tatsächlich, Entschuldigung, also einfach auch sich einfach selber Projekte, Aufgaben zu stellen, an denen man dann halt regelmäßig einfach arbeiten kann, um einfach so ein bisschen, weil, also das ist halt ein bisschen banal, aber doch, also nur mit Übung wird man wirklich besser.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also Fotografie oder der fotografische Blick, das ist wie ein Muskel, den man ständig trainieren muss, ne? Und wenn man den einmal ruhen lässt oder eine zu lange Pause gönnt, dann erschlafft er auch wieder.
Ganz genau. Absolut richtig. Deswegen versuche ich auch dann den Leuten, die bei mir den Anfängerkurs machen, die dann wirklich an dem Wochenende die Technik lernen, Aufgaben mitzugeben, damit sie eben einfach regelmäßig trainieren, denn so wird man dann wirklich viel, viel besser.
Hm. Ja. Sie haben dazu ja auch einige Anregungen in Ihrem Buch, die Fotoschule in Bildern, Fotografieren auf Reisen heißt das, ein wirklich ein tolles Standardwerk, kann man sagen, zum Thema Reisefotografie, viele Themen, die Sie dort ansprechen, natürlich projiziert auf Reisefotografie oder wenn man in fremder Umgebung sich befindet, aber man kann diese ganzen Techniken oder die Projekte, zu denen Sie dort anregen, natürlich auch versuchen, vor der Haustür umzusetzen.
Ganz klar. Also je nachdem, wenn ich jetzt in einer etwas ländlicheren Gegend lebe, dann kann ich natürlich mich mehr den Landschaften widmen. Oder wenn man in der Stadt, dann in der Stadt hat man wirklich so viele Sachen, die man fotografieren kann. Man kann Menschen, Festivals, Architektur. Also da gibt es wirklich so viele Sachen, die man fotografieren kann. Da hat man das ganze Jahr was.
Ja, ja. Oh. Ja, also und Reisefotografie ist ja so vielfältig. Sie haben es angesprochen, wenn man in ländlicher Region lebt, dann kann man sich auf Landschaft fokussieren. Wenn man in der Großstadt ist, dann ist die Möglichkeit da, ja, Street Photography zu machen, Reportagefotografie, all diese Dinge. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und auch das Gefühl, dass die Umgebung, die man täglich sieht oder der Weg, den man täglich geht, nichts Interessantes bietet. Einfach mal die Herausforderung anzunehmen, den Weg mit der Kamera mal bewusst lang zu gehen und sich vielleicht dann zu sagen, heute fotografiere ich alle Dinge, die rot sind oder und auf die Art und Weise seine Aufmerksamkeit in gewohnter Umgebung mal auf eine ganz andere Art und Weise einsetzt.
Ja, super. Also das ist somit so das Beste, um seinen Blick tatsächlich zu schärfen, um sein fotografisches Sehen zu trainieren. Mhm. Sachen, die man eigentlich kennt, ja, und sei es ja nur der Weg zur Bahnhaltestelle, den man jeden Tag geht, mal bewusst zu gehen und sich bestimmte Themen sucht. Ja, was finde ich denn hier Interessantes? Na, genau, irgendwas Grünes, ja. Oder eine Farbkombination, oder scharfe Ecken, Kanten, Besen in der Ecke. Also es gibt da so viele Sachen, die ich dann plötzlich neu entdecke, die mir eigentlich so vorher gar nicht bewusst waren.
Ja, genau. Finde ich auch sehr spannend, da mal so ranzugehen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten und Ideen, auf die man kommen kann. Und ja, man sollte wirklich auch immer dranbleiben zu Hause und die Kamera nie lange in der Ecke liegen lassen, weil sonst, wenn man dann auf Reisen geht, braucht man immer eine gewisse Zeit, um wieder reinzukommen.
Absolut. Ja, ich kann nicht erwarten, wenn ich einmal im Jahr für 2 Wochen in Urlaub fahre, dass ich dann die tollsten Fotos produziere. Wird nicht passieren. Hm. Genau wie sagen. Ich brauche erstmal ein paar Tage, bis ich wieder reinkomme. Also regelmäßig ein bisschen fotografieren bringt einem wesentlich mehr als 2 Wochen am Stück.
Genau. Ja. Ihr Buch hatte ich eben schon mal angesprochen. Es ist natürlich schwer, in so einem Gespräch jetzt im Detail auf die Dinge einzugehen, was Reisefotografie oder gute Reisefotografie ausmacht. Aber vielleicht versuchen wir es trotzdem mal. Wenn Sie das mal runterbrechen auf vielleicht 2, 3 elementare Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man vor einer Reise steht und sich jetzt auf die Schnelle noch in Sachen Fotografie so vorbereiten möchte, dass man wenigstens ein bisschen besser unterwegs fotografiert. Was kommt Ihnen da in den Sinn?
Also zuallererst überlege ich mir, was will ich eigentlich fotografieren? Wenn ich jetzt in die Toskana fahre, dann weiß ich, okay, das wird sehr wahrscheinlich sehr viel Landschaftsfotografie sein. Das heißt, ich brauche auch auf jeden Fall ein Stativ. Mhm. Ich werde wahrscheinlich kein Makro brauchen. Das heißt, ich sollte mich mit meinem Equipment schon so weit auseinandersetzen, dass ich nicht zu viel mitschleppe. Da habe ich auch immer wieder bei meinen Reisen, dass die Leute so viel an Equipment mitschleppen, was die hinterher gar nicht brauchen. Deswegen, ich lieber weniger. Aber dafür genau das, was ich brauche, als zu viel. Mhm. Also das ist so das allererste. Machen Sie sich klar, was will ich überhaupt fotografieren? Ja, und ich bin jahrelang bin ich mit einer Kamera und einem Zoom gereist. Ja, und 90% der Bilder in meinem Buch sind mit einer Kamera und einem Zoom entstanden. Ja, also das ist einfach bewusst werden, was will ich fotografieren? Und dann mit dem Equipment so sparsam wie möglich sein. Muss auch nicht immer das Teuerste sein, überhaupt nicht. In einem guten Bild sieht man einfach nicht an, ob das mit einer 50-Euro- oder einer 5.000-Euro-Kamera fotografiert wurde. Was mich dann zum Punkt 2 bringt, Recherche, was und wo ich meine Motive finde. Und muss ich vielleicht an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Uhrzeit hin? Ist dann, wenn ich nach Berlin fahre, das Brandenburger Tor auch abends beleuchtet oder nicht, wenn ich es denn fotografieren möchte? Also ich sollte mich schon ein bisschen mit den Motiven auseinandersetzen, in Recherche, weil dann spare ich mir halt vor Ort unglaublich viel Zeit. Wenn ich erstmal dahin fahre und ich fahre auch wirklich zum Fotografieren dahin, dann sollte ich die Zeit dann auch wirklich mit dem Fotografieren nutzen und nicht mir erst dann Gedanken machen, ja, und jetzt? Was soll ich machen? Also das ist dann auch der nächste Punkt. Und wenn dann, um tolle Stimmungen zu transportieren, muss man dann halt auch mal früh aufstehen.
Ja, genau.
Also, wenn man Brandenburger Tor in tollen Licht fotografieren möchte, wo nicht 5000 Leute drumherum stehen, weil das passiert abends bei einem tollen Licht. Ja, das muss ich dann eben früh morgens bei einem tollen Licht machen. Dann ist der Menschen leer, aber ich kann das Brandenburger Tor in einem tollen Licht mit einer tollen Beleuchtung ja fast menschenleer fotografieren. Geht nicht anders. Also wenn man den Anspruch hat, das zu fotografieren, dann muss man auch mal früh aufstehen.
Ja, das frühe Aufstehen und die gründliche Recherche, die Sie angesprochen haben, gerade auch was solche Themen angeht, aus welcher Richtung kommt das Licht? Dafür gibt es ja heutzutage auch viele Apps, die man zur Hilfe nehmen kann. Benutzen Sie solche Hilfsmittel? Und wenn ja, welche können Sie da empfehlen?
Also ich benutze die eigentlich gar nicht, weil ich versuche immer so lange vor Ort zu sein, dass ich dann selber merke, okay, ich muss hier heute Nachmittag nochmal wiederkommen.
Ja.
Aber tatsächlich, ja, es liegt einfach daran, weil ich ohnehin sehr wenig mein Smartphone nutze. Mhm. Also da bin ich tatsächlich so oldschool. Aber ich habe mir vorgenommen, für meine nächste Reise das tatsächlich mehr in Anspruch zu nehmen. Und es gibt einige sehr interessante Apps, fällt mir gerade nicht, Photographers Hemisphere, so ähnlich heißt das. Da gibt's einige. Also wenn man das googelt, glaube ich, findet man ganz schnell 5, 6, 7 Apps, die einem da mit dem Sonnenstand, mit dem Mondstand sehr schnell weiterhelfen. Wenn man viel in der Stadt unterwegs ist, so wie ich. Mhm. Ist eine Sache, werde ich auch machen, aber habe ich bislang wirklich nicht gemacht.
Ja, nee, das ist halt, so wie Sie es machen, ist natürlich ideal, wenn man dann vor Ort ist und dann auch die Möglichkeit hat, das genau zu studieren und wenn man merkt, man muss zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wiederkommen, dass man das dann auch tut. Also ich bin auch jemand, der eigentlich das Smartphone, in was das angeht, auch sehr selten einsetzt.
Genau, also das ist halt jedem selbst überlassen. Ich kenne Fotografen, die nutzen das sehr intensiv. Aber am Ende des Tages entscheiden die Fotos, die dabei rauskommen. Und solange das hinhaut, ist alles erlaubt.
Genau. Ja. Mir ist noch im Ohr, Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass von Ihren Vorbildern, die Sie geprägt haben in Sachen Reisefotografie, da haben Sie Peter Adams genannt, dass das Thema oder die Beschäftigung mit anderen Fotografen kann ja auch ein Schritt dahin sein, seinen eigenen Stil zu finden, zu entwickeln. Wie gehen Sie um, wenn Sie sich die Fotografien oder die Werke anderer Fotografen anschauen, mit dem Ziel, daraus etwas für sich selber zu ziehen? Wie analysieren Sie solche Bilder?
Also tatsächlich gucke ich mir sehr viele Bilder an von anderen Fotografen, gerade wenn es auch um Recherche geht, dass ich halt zu einer bestimmten Location fahre. Da suche ich mir dann auch tatsächlich die allerbesten Fotos raus und sag mir, okay, das ist jetzt mein Anspruch. So willst du es auch hinbekommen. Funktioniert nicht immer. Aber das ist dann mein Anspruch, mit dem ich dann irgendwo hinfahre. Das heißt, ich gucke mir das Foto an und denk mir, okay, wenn da jetzt keine weitere Information ist, ist das jetzt wahrscheinlich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Okay, ich glaube, der hat das von einer erhöhten Stelle fotografiert. Bildaufteilung finde ich toll. Vielleicht den Baum hätte ich vielleicht weggenommen, aber ansonsten toll. Also ganz, ganz wichtig für die eigene Entwicklung, Recherche, sich viele Fotos von anderen Fotografen anzugucken und die wirklich genau zu analysieren. Empfehle ich auch immer meinen Schülern, denn es hat ja einen Grund, warum einem dieses Foto gefällt oder auch nicht. Das ist ja auch Fotografie Geschmackssache.
Genau.
Ja. Aber warum dieses Foto einem gefällt, sollte man verstehen zu lernen. Genau herausarbeiten, war das Licht jetzt sehr schön? Ist die Bildkomposition schön? Hat der jetzt hier eine besonders offene Blende benutzt, um den Hintergrund so schön unscharf zu machen? Das heißt, ich muss verstehen, lernen, warum mir das gefällt, weil dann kann ich das auch selber in Zukunft anwenden. Also ich erinnere mich dann automatisch wieder, oh ja, wie hat das nochmal der Hans gemacht? Ah, der hat das doch in der Situation so. Und das hat mir so gut gefallen. Das heißt, es ist eigentlich kein Kopieren von anderen Fotografen, sondern es ist ein Lernen. Ja. Das heißt, ich benutze das als Vorbild, um jetzt vielleicht die erste Aufnahme zu machen, aber dann daraus entwickeln sich dann auch andere Bilder, weil ich bewege mich ja. Dann denke ich mir, okay, ich habe es jetzt so gemacht, aber was ist denn, wenn ich jetzt 3 Meter nach rechts oder nach 3 Meter nach links gehe? Was ist denn, wenn ich jetzt hier eine andere Brennweite benutze? Das heißt, ich habe ein Ausgangsfoto das ich toll finde und erstmal so versuche auch hinzubekommen. Aber dann versuche ich mein eigenes Ding zu machen und zu gucken, vielleicht geht's ja auch noch besser.
Ja, absolut. Also, dass man sich einmal anschaut, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann, das fand ich auch sehr interessant, was Sie gesagt haben, wie Sie bei der Analyse vorgehen, dass man sich die Frage stellen sollte, warum gefällt mir ein Foto? Und dann praktisch das Ganze entpackt und sich die sozusagen die einzelnen Werkzeuge oder Stilmittel zurechtlegt und die man dann wiederum in anderen Situationen anwenden kann und benutzen kann, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
Ganz genau. Und das gibt's nicht nur erst mit der Fotografie, sondern auch in der Malerei gibt's das schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, dass man da einfach auch Vorbilder hat, guckt, sich einen bestimmten Stil und sich dann halt vielleicht was abschaut, aber dann weiterentwickelt und verändert. Ja, also das hat Leonardo da Vinci genauso gemacht.
Ja, diese diesen visuellen die Fähigkeit zu entwickeln, ja, die Welt visuell wahrzunehmen und zu entschlüsseln und in ihre Einzelteile zu zerlegen, um sie dann wieder zusammenzufügen.
Genau, sehr schön gesagt. Mhm. Richtig.
Wunderbar, Herr Paterna. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abschließend verraten Sie doch den Hörerinnen und Hörern nochmal, wo sie mehr über Sie erfahren können im Internet. Welche Anlaufstellen gibt es da?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich kann gar nicht glauben, dass die Zeit schon vorbei ist, weil das ging ja jetzt wirklich sehr schnell. Also man findet mehr Informationen zu mir unter stefanopaterna.com. Mittlerweile gibt es auch schon ein paar YouTube-Videos, die man sich auch anschauen kann, auf Facebook, die üblichen Kanäle. Aber die Links findet man alle auf stefanopaterna.com, meiner Webseite. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen Werbung machen darf, mein Buch zur Reisefotografie ist tatsächlich jetzt vergriffen. Aber in einigen Monaten kommt mein nächstes Buch raus und das wird dann tatsächlich Fotografieren in der Stadt sein. Und es wird eigentlich in dem Buch dann genau das besprochen, was ich gerade mit Ihnen besprochen habe. Wie gehe ich an so eine urbane Fotografie heran? Was kann ich da machen? Und gebe da halt ganz viele Ideen, Konzepte an die Hand, um den nächsten City-Trip fotografisch erfolgreich zu gestalten.
Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Also wenn Sie einverstanden sind, dann können wir uns da gerne auch über speziell das Thema Street Photography, urbane Fotografie nochmal unterhalten.
Super, sehr gerne, Herr Beermann.
Dann wann sagten Sie, kommt das Buch raus?
Wahrscheinlich so Mai, Juni.
Mhm. Wunderbar, dann halte ich mir das den Termin schon mal fest und dann machen wir das.
Okay, super. Herzlichen Dank, Herr Beermann.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und freue mich dann schon auf auf die Fortsetzung des Gesprächs. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bis
danke.
Dann.
Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war das Interview mit Stefano Paterna, Reisefotograf aus Köln. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir doch und berichte von deinen Erfahrungen mit der Reisefotografie. Welche Tipps hast du und ja, welche Probleme gibt es möglicherweise, die dich noch daran hindern, bessere Fotos unterwegs zu machen? Außerdem, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, ich würde mich sehr über eine Rezension auf iTunes freuen. Nimm dir ganz kurz die Zeit und hinterlass mir dort eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.